Es bedeutet, dass man eine Persönlichkeit ausbildet. Und das ist eigentlich das Ziel der konfuzianischen Erziehung, eine Persönlichkeit ausbildet, die Ausstrahlung hat.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns ja seit einigen Folgen in der chinesischen Antike, haben über den historischen Hintergrund gesprochen, über das I Ching, über den Beginn der chinesischen Philosophie an sich. Und ich freue mich sehr, in dieser Folge noch einmal mit Hans van Est sprechen zu können, und zwar über Konfuzius. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Herr van Est, Sie sind Professor für Sinologie an der LMU München, da auch Vizepräsident für den Bereich Forschung. Wir haben ja schon einmal so ein bisschen über Konfuzius gesprochen. Dessen Hauptwerk, wenn man das so nennen kann, sind ja die Gespräche, und die haben Sie neu übersetzt. 2023 ist die Neuübersetzung bei C.H. Beck erschienen. Und ich freue mich sehr, jetzt mit Ihnen darüber zu sprechen. Wie kam das eigentlich ursprünglich dazu, nochmal eine Übersetzung zu erstellen?
Ja, ich habe eigentlich mich schon seit sehr, sehr langer Zeit mit dem Gedanken getragen. Schon im Studium habe ich gehört, dass die Gespräche des Konfuzius eines der Grundlagenwerke der chinesischen Philosophie sind. Vielleicht das wichtigste Werk des chinesischen Konfuzianismus überhaupt. Und dass es auf Deutsch eigentlich nur eine wirklich maßgebliche Übersetzung gibt. Und das ist diejenige, die Richard Wilhelm schon 1910 herausgebracht hat im Verlag Diederichs, damals in Jena. Und diese Übersetzung ist sprachlich unglaublich schön, aber es gibt darin eine ganze Reihe von Problemen in der Terminologie, wo man heute sagen würde, das kann man eigentlich so nicht mehr machen. Wilhelm war beeinflusst von den Ideen seiner eigenen Ausbildung. Er ist protestantischer Pfarrer in der deutschen Kolonie Qingdao gewesen und hat Theologie in Tübingen studiert. Und das merkt man da drin. Man merkt auch, dass er an Goethe und Nietzsche geschult war und dass seine Sprache deswegen eine Reihe von Termini für das Chinesische versucht hat, fruchtbar zu machen, die nicht ganz genau das treffen, was da in China eigentlich gemeint gewesen ist. Und das hat er mit einer Reihe von anderen Übersetzern gemeinsam, die vor ihm gearbeitet haben, aber auch die später gearbeitet haben. Ich habe dann mich umgeschaut und habe gesehen, dass es in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich weltweit einen richtigen Boom an Konfuzius-Übersetzungen gegeben hat. Und selber bin ich aber nicht wirklich zufrieden damit gewesen, weil ich den Eindruck hatte, dass sehr häufig die Personen, die da übersetzt haben, eher nach ihrem eigenen Gusto übersetzt haben, als nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Das heißt, danach, dass man sich an der Terminologie des Chinesischen orientiert und versucht, eine parallele Terminologie dazu im Deutschen oder in der westlichen Sprache zu entwickeln. Und das habe ich versucht.
Das fand ich ganz spannend zu lesen im Vorwort, das Sie schreiben, dass man schon immer mit so einem christlichen oder theologischen oder westlich-religiösen Blick immer schon an Konfuzius rangegangen ist, und dass das dann quasi auch, Sie haben gerade gesagt, neuere Übersetzungen haben dann ihre eigene Terminologie geschaffen, aber es wirkte auch so, als hätte man das dann immer so weiter verschleppt, auch diese Übersetzungen.
Ja, ich glaube, das ist so. Und das ist gar nicht so, dass ich meine, dass meine Übersetzung nun das A und O ist und dass damit Schluss sein muss. Aber ich habe gedacht, dass es wichtig wäre, wenn man bei der Terminologie einfach mal anbietet, dass man bestimmte Worte anders übersetzen kann, als das bisher gemacht worden ist, und da zum Teil auch die moralischen Elemente etwas zurückschraubt und versucht, sich zu überlegen, ob die Worte nicht eigentlich konkretere Dinge bedeuten können, als das, was da bisher gesagt worden ist.
Ah, interessant, das erinnert mich ein bisschen an das I Ching auch, das ja auch immer so aus daoistischer Sicht quasi interpretiert worden ist. Da haben wir auch schon so ein bisschen mal drüber geredet in diesem Podcast. Könnten Sie noch mal kurz sagen, also kurz ist natürlich eine große Frage, aber wer ist Konfuzius eigentlich?
Ja, Konfuzius auf Chinesisch Meister Kung, oder der dann auf Chinesisch in späterer Zeit als Kung, also Nachname von ihm, und Fuze
Meister bezeichnet worden ist, zumindest in manchen Kreisen, ist ein Abkömmling einer ursprünglich adligen Familie aus dem Staat Lu in der Zeit von etwa 550 vor Christus, genauer gesagt, eigentlich weiß man ziemlich genau, wann er geboren ist, 551 oder 52 vor Christus bis 479 vor Christus, aus dem Staat Lu in der heutigen ostchinesischen Provinz Shandong in der Nähe des heiligen Berges Taishan, wo er eben aufgewachsen ist, offenbar in nicht ganz großartigen Verhältnissen, weil die Familie zwar ursprünglich mal adlig gewesen war, aber zu der Zeit, als er lebte, auf den Status von recht normalen Persönlichkeiten herabgesunken war und der sich aus diesem Erbe seiner Familie heraus dafür interessiert hat, wie in der alten Zeit das System von Höflichkeitsformen und Ritualen und Zeremonien in China gestaltet hat. Und der meinte, dass man dieses Kulturgut, dieses alte Kulturgut weitergeben müsste, damit ein anständiges Zusammenleben möglich sein würde. Konfuzius ist ist bekannt geworden zunächst als ein Lehrer, der Schüler von meistens Abkömmlinge von wichtigen Familien aus seiner Umgebung ausgebildet hat in diesen eigentlich recht konkreten Themen, die zum Beispiel für den diplomatischen Verkehr mit anderen Staaten, die es damals auf chinesischem Boden gegeben hat, wichtig waren. Und er hat dadurch eine Anhängerschaft um sich gesammelt, die langsam größer wurde. Dadurch wurde er auch in seinem Heimatstaat dann bekannt und hat für eine kurze Zeit, so etwa ab seinem 50. Lebensjahr, auch in der Politik dort mitgewirkt, ist aber relativ schnell mit seinen Ansätzen gescheitert und ist dann für 13 Jahre durch die altchinesische Staatenwelt gereist zu den verschiedenen Fürstenhöfen, die es dort gab, und hat versucht, dort eine Anstellung zu bekommen und die Politik dieser Staaten zu verbessern, zu beeinflussen, weil er hoffte, damit eine bessere Welt gestalten zu können. Und leider ist er eigentlich überall auf Ablehnung gestoßen. Zumindest ist das, was die früheste Biografie, die wir von ihm haben, geschrieben, etwa um 100 vor Christus, über ihn berichtet. Und er soll dann eben wieder zurückgekehrt sein, etwa 10 Jahre vor seinem Tod, knapp 10 Jahre vor seinem Tod in seinen Heimatstaat und sich dort dann zurückgezogen haben, hin und wieder noch auf Fragen, auch bei Hofe zugange gewesen zu sein, aber vor allen Dingen sich dann auf die literarische Tätigkeit beschränkt zu haben. Er soll die wichtigen kanonischen Schriften des chinesischen Altertums redigiert haben und Fassungen davon produziert haben, die im Schulkontext dann in seiner eigenen Schule, die von seinen Schülern dann nach seinem Tod weitergeführt wurden, eben benutzt wurden, die aber auch in anderen Kontexten dann von Bedeutung gewesen sind und die ab etwa dem 1. Jahrhundert vor Christus in China zu einer Art Ausbildungsstandard geworden sind, den jeder durchlaufen musste, der etwas gelten wollte in China, der Beamtenprüfungen, die es dann später gab, bestehen wollte und damit in den Staatsdienst aufgenommen werden wollte. Und im Grunde sind also wird ihm zugeschrieben, dass er diese prägenden Texte der chinesischen Zivilisation, deren Bedeutung vielleicht mit derjenigen der Bibel in der westlichen Welt zu vergleichen ist, dass er diese Schriften eben so zusammengefasst hat, dass sie als ein Curriculum dienen konnten.
Das sind diese fünf Klassiker, von
Das
denen man
sind die fünf
spricht.
Klassiker oder fünf kanonischen Schriften, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte.
Dass das I Ching, das Buch der Wandlung, ja auch
Ja.
mit drin. Dachte man lange, so habe ich das jetzt verstanden, Konfuzius hätte die selber auch geschrieben. Also war das mal der Glaube, der dann irgendwann,
Nein, also dass er
nee.
das selber geschrieben hat, das hat eigentlich nie jemand gesagt, sondern es
Okay.
hieß immer, er hat Hand daran angelegt. Das einzige Werk, bei dem öfter auch gesagt worden ist, Konfuzius habe es selber geschrieben. Das sind die sogenannten Frühlings- und Herbstannalen, die fünfte dieser kanonischen Schriften, die aber eigentlich auch eine Chronik des Staates, seines Heimatstaates ist, die schon von Schreibern so im Lauf der Jahrhunderte, es deckt einen Zeitraum von 220 Jahren ab, als Notizen aufgeschrieben worden ist. Und auch da ist die Mehrzahl der chinesischen Gelehrten, der chinesischen Tradition der Auffassung gewesen, dass Konfuzius das Buch eigentlich nicht selber geschrieben hat, sondern eben diese Schreiberaufzeichnung genommen hat und dann sie literarisch verbessert hat. Das heißt, einen gewissen Duktus eingeführt hat und darauf geachtet hat, dass ein bestimmtes Vokabular benutzt wurde, auf das man sich stützen und verlassen konnte, so dass jedes einzelne Zeichen, das da drin steht, jedes einzelne Wort eine Bedeutung hat und dass ein kundiger Leser auch erkennen kann, wenn er ein Wort liest, ob Konfuzius das, was da berichtet wird, gut war oder schlecht war. Die Theorie ist, er habe anhand dieser Schreibernotizen Lob und Tadel für die Taten der Vergangenheit ausgeteilt. Und wer das liest, der kann daraus lernen, wie man ein ideales Staatswesen aufbauen kann, indem man nämlich die Stellen, die er tadelt, als schlecht behandelt, von Vorgängen, die man nicht so machen sollte, und die, die er lobt, die man nachahmen sollte.
Und richtige von Konfuzius verfasste Texte, also jetzt nicht diese Kommentierung oder Umschreibung, da gibt es eigentlich nichts.
Das kaum. Also wahrscheinlich die historische Philologie würde sagen, es gibt tatsächlich nichts, was er selber geschrieben hat. Es gibt eine Reihe von Aussprüchen, die Schüler von ihm aufgezeichnet haben und die stehen in den Gesprächen des Konfuzius drin. Also da kann es durchaus sein, dass es eine Reihe von Aussprüchen auch gibt, die tatsächlich auf ihn selber zurückgehen. Nur ist das ähnlich wie bei deutschen Philosophen des 19. Jahrhunderts bei Hegel. Zum Beispiel, dass eben, dass der Philosoph nicht selber aufgeschrieben hat, sondern seine Schüler praktisch mitgeschrieben haben. Die chinesische Tradition hat gesagt, dass Konfuzius zu dem I Ching, von dem Sie ja jetzt schon zwei, dreimal gesprochen haben, dass er zudem Kommentare geschrieben hat, die aber eigenständige Texte sind, die dem I Ching angehängt sind und die längere philosophische Abhandlung, oder zumindest eines davon ist eine längere philosophische Abhandlung. Von diesem Text hat die chinesische Tradition immer gesagt, Konfuzius habe das verfasst, und darin eben auch philosophische Gedanken zum Ausdruck gebracht. Nur ist sich die Philologie ziemlich einig, dass diese Texte erst ab dem 3. Jahrhundert vor Christus, also 200 Jahre nach dem Tod von Konfuzius, geschrieben worden sein können.
Und gibt es andere Texte, vielleicht von denen man weiß, die aber verschollen sind oder so? Das gibt es ja bei Platon zum Beispiel, dass man sagt, er hat noch viel mehr geschrieben, aber das ist leider nicht erhalten.
Nein, eigentlich ist das nicht da. Und wenn wir über die Gespräche des Konfuzius sprechen, dann ist es eben interessant, dass da der erste Ausspruch des 7. Kapitels beginnt mit den Worten: Ich überliefere nur und verfasse nicht selbst. Und ich liebe das Altertum und so weiter und so weiter. Also ich halte mich an das, was andere Leute gemacht haben, tradiere das wertvolle Wissen des Altertums und maße mir nicht an, selber was schreiben zu wollen. Denn die große Weisheit, die hat es im Altertum gegeben und die muss ich retten und nicht unbedingt selber was schreiben. Vielleicht sagt das etwas auch tatsächlich aus über ja, Prämissen, die das chinesische Denken bei vielen anderen oder viele andere Persönlichkeiten aus der chinesischen Philosophie so hochgehalten haben, dass man nämlich eben eher sich stützt auf das Wissen der Alten und dann aber seinen eigenen Beitrag dadurch leistet, dass man diese Sachen aufnimmt und zum Teil verändert und sagt, also ich modifiziere das, um es für die Gegenwart nutzbar zu machen, dieses Wissen. Dieses Bewusstsein war sehr wohl vorhanden, dass das nötig ist manchmal, dass man also, was da ist, erklärt und versucht, in eine neue Sprache auch hineinzubringen.
Ja, interessant, dass Sie das zitieren, weil da war ich auch so ein bisschen drüber gestolpert beim Lesen und dachte, dann ist das tatsächlich so, dass er nur überliefert und nicht selbst verfasst. Was sind denn diese Gespräche jetzt? Also es gibt das ja, Sie haben es neu übersetzt. Das wurde dann später von Anhängern von Konfuzius zusammengetragen.
Soll von seinen Schülern, so ist die gängige Rede, von seinen Schülern zusammengetragen worden sein. Also zunächst mal, es sind kurze, zum einen Gespräche, also sehr kurze Gespräche, Gesprächsnotizen eigentlich eher, in denen einzelne Sprüche drinstehen, die Konfuzius meistens im Zwiegespräch, manchmal im Dreiergespräch mit einzelnen Schülern geführt hat. Und das ist aber nur die eine Seite. Es gibt auch einzelne Aussprüche darin von Konfuzius, die nicht in Dialogform sind und die bestimmte Weisheiten sind. Von diesen Weisheiten ist es recht häufig bekannt, dass sie auch in anderem Kontext vorkommen, wo der Konfuzius gar keine Rolle spielt. Das heißt, es kann sehr gut sein, dass wir in den Gesprächen des Konfuzius auch allgemeine Sprichwörter finden oder Weisheiten, die ihm nur als Autorität in den Mund gelegt worden sind, die aber allgemein bekannt waren. Und dann gibt es in den Gesprächen des Konfuzius, und deswegen ist der Titel auch nur zur Hälfte richtig, gibt es in den Gesprächen des Konfuzius auch Aussagen über den Meister selber, die ganz offensichtlich von anderen Personen verfasst worden sind. Also es sind eigentlich drei unterschiedliche Gattungen, Genres, die man da in den Gesprächen findet. Übersetzt worden ist das chinesische Lunyu im Deutschen sehr früh eben als Gespräche des Konfuzius. Das ist die Übersetzung, die Richard Wilhelm 1910 gefunden hat. Genauso wie im Französischen, wo das Ganze als Entretien verwendet wird. Yu, das zweite Bestandteil dieses chinesischen Wortes Lunyu, das kann man sehr gut als Gespräche übersetzen. Aber man verliert dabei natürlich etwas, weil das Wort heißt eben auch Sprüche. Und man muss sich als Übersetzer entscheiden, was man nimmt. Ich habe mich da in diesem Fall an die kontinentaleuropäische Tradition gehalten. In der englischsprachigen Sinologie wird normalerweise dieser Titel gar nicht als Gespräche übersetzt, sondern einfach als Analects, also lateinisch Analecta, weil das erste Bestandteil dieses Wortes Lunyu, Lun, wohl sammeln heißt. Das heißt, auf Englisch heißt das gar nicht Gespräche, sondern es heißt Gesammeltes von oder über Konfuzius.
Ja, das fand ich ganz witzig beim Durchgehen Ihres Buches, als dann so im 10. Kapitel auf einmal ja quasi dass die Form wechselt und wir lernen, was macht Konfuzius eigentlich? Also wie verhält er sich zu Hause, wie verhält er sich am Hof,
Richtig.
wie redet er mit Untergebenen, wie redet er mit Vorgesetzten und so weiter. Also dass da so ein Formwechsel auf einmal drin ist. Vielleicht bevor man auch dazu kommt, was kann man denn an sich sagen, worum es geht, denn als Laie, wenn man es liest, also man muss auch sagen, bei Ihrer Übersetzung sind natürlich ganz lange Notizen beigegeben, also die das dann erklären, was gemeint sein kann. Wenn man das jetzt als Laie liest und die nicht hat, dann hat man das Gefühl, vielleicht so 15% sind irgendwie recht leicht oder 20 oder so leicht zu verstehen, denkt man. Man hat ja den historischen Hintergrund nicht so richtig, aber das sind so Sprüche, bei denen man sich ungefähr vorstellen kann, was gemeint ist. Viel anderes hat man aber das Gefühl, müsste man jetzt politisch verstehen. Wer spricht da eigentlich? Mit wem spricht Konfuzius? Man braucht den Kontext da eigentlich, ne?
Also Sie haben mich ja gefragt, warum ich auf die Idee gekommen bin, das nochmal neu zu übersetzen. Und ich habe bloß den ersten Teil der Antwort eigentlich vorhin gegeben. Der zweite Teil ist genau das, was Sie gerade eben gesagt haben. Bisher ist das als so eine Spruchsammlung aufgefasst worden, aus der im Grunde jeder so ein bisschen machen kann, was er will. Also es gibt bestimmte sehr berühmte Aussprüche, die immer wieder zitiert werden und aus denen glaubt man den Konfuzius dann zu haben. Und dann gibt es aber sehr viele andere, die seltener zitiert werden oder die auch einfach nicht so richtig verstanden werden. Und mein Anliegen war, dem westlichen Leser nahezubringen, was in China eigentlich an Arbeit zu diesen Gesprächen des Konfuzius bereits geleistet worden ist. Das heißt, die Kontextualisierung, von der Sie gerade eben gesprochen haben, sehr häufig geht es um historische Hintergründe, die man wissen muss, um ein Verständnis eines Spruches zu erhalten. Es ist durchaus nicht so, dass ich behaupten würde, dass dieses Verständnis immer das Richtige sein muss. Denn es kann sehr gut sein, dass auch schon in der chinesischen Vergangenheit Leute bestimmte Aussprüche des Konfuzius in einen gewissen historischen Kontext hineingestellt haben, den Konfuzius selber gar nicht beabsichtigt hat. Das ist möglich. Und ich maße mir nicht an zu sagen, ich habe jetzt den Ur-Konfuzius entdeckt. Was ich versucht habe in meiner Übersetzung, das war, einen Stand von Wissen über Konfuzius zu rekonstruieren, der in der Zeit, als uns die Gespräche des Konfuzius als Buch zum ersten Mal entgegentreten, bestanden hat. Das heißt, ein Fundus von Wissen, der vorhanden war, etwa in der Zeit 50 vor Christus, ab der die Gespräche des Konfuzius immer häufiger zitiert werden in der Literatur und ab der man sehen kann, dass der Redaktionsprozess einigermaßen abgeschlossen ist. Und da wurden die Gespräche des Konfuzius sehr häufig in historischen Zusammenhängen verwendet und viele Sprüche gewinnen einen Sinn, wenn man sieht, in welchen Zusammenhängen sie dann auch in dieser Zeit in historischen oder philosophischen Büchern zitiert werden. Und da nehmen diese Sprüche dann häufig eine ganz konkrete Gestalt an. Und ich glaube, dass also das Desiderat, was wir hatten, es ist auch nicht so, dass ich der Einzige bin, der bis Kontexte vermittelt hat, aber ich glaube, dass ich einen relativ umfassenden Kontext geschaffen habe, so wie das bisher eigentlich noch nicht gemacht worden ist. Dass diese Desiderat war einfach zu versuchen, zu jedem der Sprüche des Konfuzius eine kleine Geschichte zu erzählen, die zeigt, was das mal in dieser Zeit der Redaktion der Gespräche bedeutet haben kann. Und dann zu verstehen, dass die Gespräche des Konfuzius auch nicht nur eine Spruchsammlung sind, sondern dass sie ein Buch sind, das möglicherweise eine Geschichte erzählt, die am Anfang beginnt und am Ende aufhört. Das war mir auch wichtig. Und da bin ich eigentlich erst im Lauf der Arbeit an dem Text darauf gekommen, dass das wahrscheinlich tatsächlich so ist, dass also die einzelnen Kapitel möglicherweise auch aufeinander aufbauen, dass es ganze Strecken von Kapiteln gibt, die ganz offenbar sich an der Biografie des Konfuzius orientieren, die damals bekannt war. Und dass man also diese Zusammenhänge nicht vernachlässigen sollte, wenn man verstehen möchte, wie das Verständnis des Konfuzius eben in dieser Zeit gewesen ist, als die Gespräche ein Buch geworden sind.
Vielleicht bleiben wir mal da. Was würden Sie denn sagen? Also wie baut das denn aufeinander auf? Oder was ist Ihnen da für eine Erkenntnis dann gekommen?
Also zunächst mal glaube ich, das erste Kapitel, das beginnt ja mit den Worten Lernen und. Ein Phänomen, was in der chinesischen Philosophie ja häufiger vorkommt. Viele chinesische Bücher beginnen erstmal mit dem Thema, wir müssen alle lernen. Und als ich mir das Kapitel so genau angeguckt habe, da ist mir aufgefallen und das dann mit der Biografie verglichen habe, dass eigentlich seine Biografie als, sagen wir, erwachsener Mensch damit beginnt, dass er ein Lehrer ist, der Lernen bei seinen Schülern als Konzept verankern möchte. Und dass das vielleicht auch das ist, worum es in dem ersten Kapitel geht, dass man nämlich als Schüler Lernen als einen Wert an sich begreifen muss und dass dann eine ganze Reihe von Seitenaspekten dazu erklärt werden, zum Beispiel wie das ist als Lehrer, wenn die Schüler was nicht kapieren, dass man da nicht wütend werden sollte. Umgekehrt, dass die Schüler verstehen sollten, dass wenn sie was Tolles gelernt haben und anderes aber nicht begreifen wollen oder einen trotzdem nicht akzeptieren, dass man da nicht sauer auf sie ist und solche Sachen. Also eigentlich Lebensweisheiten, die sagen sollen, das Lernen an sich ist der Wert und nicht die Umsetzung davon in der Realität. Es ist schön, wenn man das schafft, aber das muss nicht unbedingt sein. Und das wird an den Anfang des Buches gestellt und ist deswegen, glaube ich, eine sehr wichtige Botschaft. Das zweite Kapitel, das heißt oder bedeutet in der Politik tätig sein. Weijin auf Chinesisch. Man kann auch sagen Verwaltung gestalten. Und das ist das, was Konfuzius als nächstes in seiner eigenen Biografie tut, dass er nämlich sagt, jetzt habe ich genug unterrichtet und habe genug Wissen angesammelt und ich setze es jetzt in die Praxis um. Und in diesem Kapitel geht es auch dann tatsächlich, wenn man das so liest wie ich, darum, dass man eben das Umsetzen, wie man das richtig macht. Und im dritten Kapitel, das beginnt eigentlich mit den Verstößen gegen die Regeln anständigen Zusammenlebens und dem Anmaßen von bestimmten Prärogativen, die einem nicht zustehen als hochgestellte Persönlichkeit. Und das ist genau das, was eigentlich den Abschied des Konfuzius aus der Politik in seinem Heimatstaat ausgemacht hat. Dass nämlich da er gesehen hat, also die vornehmen Leute in dem Staat, die maßen sich Dinge an, die eigentlich nur dem Fürst zustehen würden, und sie bringen die Ordnung des Staates durcheinander. Und darüber spricht er, über Verstöße gegen das, was eigentlich Common Sense sein sollte. Und im vierten Kapitel, da heißt es dann, überall kann man eigentlich gut leben oder überall findet man meinen Hauptwert, nämlich dieses schwierige chinesische Wort Zhen. Das kann man überall finden. Zhen auf Chinesisch heißt, wurde immer übersetzt als Menschlichkeit früher. Ich habe mich entschieden, in diesem Buch es zu übersetzen als gut mit anderen Menschen umgehen können oder der gute Umgang mit anderen, was eigentlich eher so eine Leadership-Fähigkeit auch ist. Also was verlangt wird von einem, der Untergebene hat, dass der in der Lage ist, mit anderen sich gut zu verstehen. Aber es kann auch eine Fähigkeit der Interaktion von zwei Leuten sein. Und Konfuzius sagt also, das kann man überall auf der Welt finden. Und interessanterweise ist es so, man kann es so lesen, dass dies die Aussage ist, die er macht, als er eben den Staat Lu verlässt und sagt, so, mich selber geht das ja was an. Ich gehe jetzt in den Nachbarstaat, ich kenne da nicht besonders viele Leute, aber auch hier lässt sich's gut leben. Und ich habe mich dann entschlossen, dieses Kapitel zu überschreiben mit dem Wort ubi bene, ibi patria, auf Lateinisch. Wo es gut ist, da ist das Vaterland. Und da werden auch so Dinge thematisiert wie Reichtum und Armut. Wie geht man eigentlich damit um, wenn es nicht so gut läuft im Leben und so? Wie macht man es, dass man sich nicht verbiegt oder seine Ideale nicht verbiegt? Ein ganz wichtiges Thema, dass man geradlinig bleibt, es auch aushält, wenn es einem mal schlecht geht und nicht sich verkauft praktisch an andere. Also Prinzipien, die man braucht, wenn man woanders in Dienst geht und sich überlegen muss, will ich eigentlich bei den Personen da zu jedem Preis eingestellt werden? Denn es geht ja um meine berufliche Existenz sozusagen. Und da kommt dann eben bei raus, dass er sagt, nein, das darf man nicht machen. Man darf sich eben nicht verbiegen, sondern muss manchmal den auch in Kauf nehmen, dass man in Armut weiterlebt. Und dann folgen in den Gesprächen des Konfuzius zwei Kapitel, in denen er über seine Schüler spricht. Und es ist sehr interessant zu sehen, dass er zwar natürlich in dem Heimatstaat Lu schon eine Reihe von Schülern gehabt hat, von denen wissen wir aber sehr, sehr wenig. Und eigentlich sieht es so aus, als hätte er diesen ersten großen Schülerstamm so am Ende seiner politischen Karriere in seinem Heimatstaat, dann aber auf Reisen auch um sich geschart, als wären da immer mehr Leute zu ihm gekommen, und über die spricht er dann so. Und man merkt dann das siebte Kapitel, wo er anfängt, das zu sagen, was ich gerade eben gesagt habe, nämlich ich überliefere nur und schaffe nicht selbst. Das könnte sehr gut am Ende des Lebens, als er wieder als er sich mit Texten beschäftigt und sagt, also hier in der Politik hat es nicht geklappt, aber ich versuche jetzt einen anderen Ansatz, nämlich über das Schreiben und das Weitergeben von literarischen Werken eine Brücke zu schlagen in die Politik hinein und zu schauen, dass ich etwas produziere, was in späteren Zeiten, wenn ich mal nicht mehr bin, von Leuten genutzt werden kann. Also sozusagen ich selber werde das wahrscheinlich in meinem Leben nicht mehr schaffen, aber meine Nachkommen, die werden es besser ausfechten als ich, und ich liefere ihnen die Grundlagen. Und dann kommen noch eben zwei Kapitel, in denen auch sehr viel darüber reflektiert zu werden scheint, wie das ist mit dem Älterwerden und wie man seine Prinzipien richtig wahrt und so weiter und wie man auch mit der Zurückgezogenheit umgeht. Schließlich dann dieses eine Kapitel, was Sie zitiert haben, von wie verhielt sich Konfuzius eigentlich im 10. Kapitel, also wie verhielt er sich in seiner Nachbarschaft und so weiter. Auch da situiere ich eben so am Ende seiner Lebenszeit. Das ist der erste große Zyklus, dieser Gespräche. Und damit habe ich, glaube ich, einen ganzen Strauß von Themen schon aufgemacht, die für die Philosophie wichtig sind. Danach geht es weiter mit einzelnen Kapiteln, die bestimmte wichtige Prinzipien, wie das bei den Schülern so ist, besprechen. Also zum Beispiel, da gibt es verschiedene Gruppen. Die einen, die man richtig motivieren muss, dass sie was tun und dass sie auch rausgehen mit ihrem Wissen. Und die anderen, die man ein bisschen bremsen muss und ihnen sagen muss, das könnte gefährlich werden, wenn du jetzt mit dem, was ich dir beigebracht habe, in einem Nachbarstaat in einen politischen Dienst tritt, wo die politischen Verhältnisse sehr, sehr gefährlich sind. Und also diese, man merkt in den Gesprächen sehr stark die Interaktion des Konfuzius mit seinen Schülern. Das sind dann wieder so 5 Kapitel und dann kommen noch mal 5 Kapitel, in denen größere Prinzipien angesprochen werden. Wie mache ich's? Also kann ich zum Beispiel mit Rebellen gemeinsame Sache machen? Das ist also ein Kapitel. Und ein anderes ist, wie sieht's denn aus? Wäre es nicht vielleicht besser, ganz als Eremit zu leben, irgendwo in eine Einsiedelei zu gehen? Ein Thema, was er auch verwirft. Also auch wieder zwei Extreme eigentlich der konfuzianischen Position. Das eine, ist es erlaubt, dass man möglicherweise auch mit Leuten, die Staatsfeinde sind, zusammenzuarbeiten, weil deren Ziele ja im Prinzip gar nicht so viel anders sind als die eigenen. Und Konfuzius sagt, nein, das geht nicht. Und auf der anderen Seite dann sollte man sich vielleicht ganz zurückziehen, da sagt er, nein, das eben auch nicht, wir brauchen einen Mittelweg. Und darauf läuft es, glaube ich, beim Konfuzius auch immer wieder hinaus, dass also diese Mitte halten, das ist für ihn eine ganz wichtige Angelegenheit.
Ja, auch eine Frage, die wir aus der Bhagavad Gita schon kennen. Soll man sich zurückziehen irgendwo in den Berg oder nicht? Wie ist das denn? Sie haben jetzt gerade gesagt, der Mittelweg. Also das schien mir jetzt auch bei der laienhaften Lektüre so, dass es einerseits um eigentlich tugendethische, charakterliche Fragen meist geht und gleichzeitig ja aber die ganze Zeit um dieses Bestehen fast in der Realpolitik. Wie kommt das denn bei Konfuzius zusammen, weil Sie haben gerade gesagt, man soll sich nicht immer verbiegen, manchmal muss man arm bleiben und so weiter. Gleichzeitig ist er sehr viel gereist, man geht jetzt an jeden möglichen Hof, versucht da sich anstellen zu lassen, da dann auch als Berater tätig zu sein, da muss man ja auch so ein bisschen wahrscheinlich schon seine Werte irgendwie verbiegen. Wie funktioniert das in den Gesprächen?
Ja, naja, also das mit dem Verbiegen, damit hatte er es, glaube ich, wirklich nicht so. Und das Leitmotiv der Biografie des Konfuzius, die ich schon mehrfach zitiert habe, ist eigentlich, dass am Ende es da heißt, man konnte ihn nicht gebrauchen oder man konnte ihn nicht verwenden in der Verwaltung. Und das liegt vermutlich daran, dass er den Leuten auch klar gesagt hat, nee, so eben nicht. Also ich mache das nur, wenn es nach meinen Prinzipien geht und nicht nach euren, die ich nämlich schlecht finde gerade. Also ich glaube, dieser Mittelweg, der bezieht sich eigentlich eher darauf, dass er sagt, man darf nie aufgeben. Man muss immer weitermachen und versuchen, wenn es an einer Stelle nicht geht, an einer anderen Stelle weiterzumachen. Und man sollte sich eben nicht einfach zurückziehen, weil das wäre die Kapitulation. Und das will er also auf keinen Fall. Aber über Konfuzius ist das auch mehrfach in der chinesischen Literatur gesagt worden, dass er eben so einer ist, der vielleicht manchmal auch zu starr an seinen Prinzipien festgehalten hat, so dass er das mit der Mitte nicht ganz so hingekriegt hat, wie er das eigentlich wollte. Und es gibt auch einen sehr berühmten Ausspruch über seine Schüler, in dem er sagt, ja, es ist sehr schwer, richtig gute Schüler zu finden, die genau das machen, was ich eigentlich von ihnen will. Und weil das eigentlich fast unmöglich ist, so jemand zu finden, mit dem man so richtig zufrieden und glücklich ist, deswegen muss man eigentlich die zwei daneben liegenden Gruppen nehmen. Die einen, die ein bisschen zu stürmisch sind und die anderen, die ein bisschen zu langsam sind und muss sich auf die auch einlassen und versuchen, denen das beizubringen. Das ist ein sehr berühmter Ausspruch, der eben im 5. Kapitel der Gespräche drinsteht. Und der sicherlich so zu deuten ist, dass diese Sache mit der Mitte ein schönes Ideal ist, das aber sehr, sehr schwer wirklich in die Realität umzusetzen ist.
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnung, Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Sie haben gerade ja gesagt, seine Prinzipien wollte er dann wohl doch nicht so einfach aufgeben. Vielleicht können wir da nochmal hin zu den philosophischen Themen, zu den Prinzipien, für die Konfuzius hier argumentiert. Jen haben Sie schon angesprochen, also REN mit lateinischen Buchstaben geschrieben, für das es unterschiedliche Übersetzungen gibt. Was genau ist damit gemeint und was wären noch weitere vielleicht wichtige Prinzipien aus den Gesprächen?
Ja, also das Wichtigste, wie gesagt, ist dieses Gen, was lange Zeit als Menschlichkeit übersetzt worden ist, auf Englisch Humaneness häufig, was eigentlich sowas heißt, zumindest in der nach der Zeichenform, die zwischenmenschliche Beziehung zwischen zwei Personen gut einhalten können. Und manchmal wird es auch als Güte übersetzt, also gütig sein von oben zu Untergebenen hin. Ich glaube, dass es das nicht ganz trifft, sondern dass es tatsächlich eben darum geht, wie gehe ich mit anderen um, sodass etwas Positives von denen an mich zurückkommt. Ich glaube, das ist eigentlich das Hauptprinzip. Und das ist etwas, was viel Fingerspitzengefühl bedarf. Man muss, um Gen zu sein, fühlen, was der andere eigentlich bei etwas denkt, was man selber tut. Das ist ein Terminus, habe ich auch in der Philosophiegeschichte irgendwo geschrieben, der auch in der chinesischen Medizin vorkommt und der eigentlich etwas mit Sensibilität, dem Fühlen von Kälte und Hitze und solchen Sachen an der Haut zu tun hat. Also ich glaube, diese Sensibilität oder Sensivität für das, was der andere denkt, das ist der entscheidende Punkt an der Stelle. Das ist ein, wie gesagt, sicherlich die wichtigste Vokabel überhaupt. Die zweite ganz wichtige Vokabel ist dr, und das ist traditionell immer mit dem Wort Tugend übersetzt worden. Und auf Englisch Virtue, aus dem Lateinischen natürlich als Virtus bekannt. Ich glaube, dass die Übersetzung, die lateinische Übersetzung Virtus eigentlich sehr gut ist, denn das Virtus hieß im alten Lateinischen nicht das, was wir so im landläufig heute uns unter Tugend vorstellen, also die Tugend der Jungfrau Maria, die unbefleckt bleibt oder sowas, Tugend eines einer jungen Frau und solche Sachen, das spielt eigentlich da eher eine untergeordnete Rolle. Diese Assoziation wird aber beim deutschen Leser leicht geweckt, wenn man das Wort Tugend verwendet. Ursprünglich hieß Virtus natürlich sowas wie Mannhaftigkeit, etwas auch durchstehen können. Und ich habe in meiner Übersetzung dann die Übersetzung Persönlichkeit verwendet, obwohl, und ich bin auch schon dafür kritisiert worden, dass an manchen Stellen auch nicht ganz hundertprozentig passt. Aber eigentlich passt es an sehr vielen Stellen sehr gut in den Gesprächen. Es bedeutet, dass man eine Persönlichkeit ausbildet. Und das ist eigentlich das Ziel der konfuzianischen Erziehung, eine Persönlichkeit ausbildet, die Ausstrahlung hat und die auf andere Personen ausstrahlt, die sich wiederum dann an einen gebunden fühlen und meinen, das ist die Person, an der man andocken kann. Das heißt, und das ist eine Kunst natürlich, dieses Wort dr, wie gesagt, schwer zu übersetzen, glaube ich, soll das darstellen, dass eine Person durch ihr Auftreten wirkt und nicht durch irgendwelche Machtmechanismen oder solche Sachen. Das braucht sie nämlich gar nicht, weil sie hat Autorität einfach Kraft ihres Daseins,
durch diese lange konfuzianische Ausbildung. Und das ist ein Ziel der ganzen Aussprüche des Konfuzius. Im Grunde könnte man zusammenfassen, dass Zhen und De die beiden Dinge sind, die zur, sagen wir, die konfuzianische Persönlichkeit am Ende eines Erziehungsprozesses ausmachen sollen und die dann dazu führen, dass so eine Person eigentlich auch, solange nicht die Herrscher der Zeit ganz schlecht sind, an allen Stellen wirken kann und da etwas Gutes bewirken wird. Das dritte Konzept, was in den Gesprächen des Konfuzius eine ganz wichtige Rolle spielt, das ist die Tugend Li, die in der Sinologie zumeist als Riten übersetzt worden ist oder Rituale. Das ging natürlich aus von den Jesuiten, die als erste Konfuzianismus im 17. Jahrhundert nach Europa überliefert haben und die selber viel mit Riten zu tun hatten und dieses ganze Zeremoniell am Hofe der chinesischen Kaiser gesehen haben und gesehen haben, dass dies als Li bezeichnet wurde. Nur ist leider so, in den Gesprächen des Konfuzius ist zwar manchmal auch von Zeremonien die Rede, wenn Li gesagt wird, oder es ist auch von Opferkult die Rede. Auch das wird mit Li bezeichnet und da stimmt das Wort Ritual natürlich. Aber an den allermeisten Stellen bedeutet das eigentlich eher sittlich anständiges Verhalten oder aber höfliches Verhalten im zwischenmenschlichen, in der zwischenmenschlichen Beziehung. Und dieses Li, das steckt auch im modernen chinesischen Wort für Höflichkeit drin. Das moderne Wort für Höflichkeit auf Chinesisch heißt Li Mao. Und Mao heißt einfach das Aussehen, also das lihafte Auftreten ist das. Das ist steht in einem gewissen Kontrastverhältnis zu der Tugend des Zhen. Zhen ist eine Fähigkeit, die mit viel auch mit zu erlernender Intuition zu tun hat. Also etwas, was man automatisch irgendwie richtig machen muss, was man aber nicht wirklich beschreiben kann, wie es geht. Und deswegen ist es auch so, dass Konfuzius eigentlich dauernd über Zhen spricht, aber nie eine Definition davon abliegt.
Die Schüler wollen es immer wissen, was es eigentlich ist, ne?
Genau, es gibt schon so ein paar Definitionsansätze, aber dann im nächsten Satz kommt gleich wieder was ganz anderes darüber. Und er kreist den Begriff eigentlich eher ein, weil man das nicht so genau sagen kann. Bei Li ist es ganz anders. Das ist etwas, was man tatsächlich lernen kann, weil es einfach strikte Regeln sind, wie man mit anderen Leuten umgeht. Das heißt also, wie macht man das, wenn man einen Höflichkeitsbesuch macht, dann fällt man nicht gleich, wenn man was zu besprechen hat, mit der Tür ins Haus, sondern fragt erstmal bestimmte Dinge nach und bisschen Geplänkel vorher. Man bringt ein Geschenk mit und alle möglichen Dinge, die aber konkret zu erlernen sind und die das höfliche Auftreten ausmachen, wenn jemand in einem offiziellen Kontext, zum Beispiel auf einen Staatsbesuch geht oder so, da braucht man einen gewissen Schliff und das ist es. Und Zhen, im Gegensatz dazu, das ist überhaupt nicht Schliff, sondern das ist eher ja, eine weiche Tugend, die so und so ausfallen kann und eben dadurch komplementär dazu wird. Und ich glaube, das sind eigentlich die drei wichtigen Begriffe, die man erstmal im Kopf haben muss. Es gäbe noch eine ganze Reihe von weiteren Tugenden natürlich, aber diese drei, die würde ich rausgreifen als die zentralen Begriffe der Gespräche des Konfuzius.
Jetzt könnte man ja das Argument machen, naja, Zhen ist halt natürlich wichtig und aber Li ist zum Beispiel nicht so wichtig. Also es ist wichtig, dass man jetzt tatsächlich dieses Gefühl entwickelt für den anderen, aber was jetzt die gesellschaftlichen Gepflogenheiten sind, ist nicht so wichtig. Oder es ist ganz wichtig, eine Persönlichkeit auszubilden, aber der Rest nicht. Warum kommt hier dieses Paket. Ich erinnere mich daran, dass als wir schon mal über Konfuzius gesprochen haben, dass Sie auch meinten, das war eine Zeit, die auch politisch unsicher war. Also irgendwie hatte Konfuzius auch Angst, dass eine bestimmte Ordnung untergeht und deswegen ging es darum, auch das zu erhalten. Ist es deswegen dieser Rundumschlag, also dass Konfuzius sowas sagen will, wie um die sichere Gesellschaft zu erhalten, muss quasi so das tugendhafte Leben auf ganz viel unterschiedlichen Ebenen stattfinden?
Ja, also zunächst mal muss man, glaube ich, sagen, wenn man die Gespräche des Konfuzius genau liest, dann sieht man, dass Zhen dem Li zumeist übergeordnet ist und dass meistens gesagt wird, also das, was man nicht lernen kann, ist eigentlich das noch Wichtigere als das, was man lernen kann. Aber auf der anderen Seite ist zu betonen, dass diese Komplementarität von Gegensätzen für dieses Denken eben auch sehr wichtig ist und dass man die Lie gerade deswegen so auch in den Vordergrund stellt, weil es so schwer ist, das andere zu lernen. Und dann kann man immer sagen, also wenn man das andere noch nicht ganz hingekriegt hat, wenigstens die anständigen Konventionen, die beherrscht man und über die kann man auch schon einiges erreichen. Wenn man die auch nicht hätte, dann wäre es ganz blöd, weil dann würde man einfach als ein ungebildeter Mensch dastehen. Und ich denke, eines der weiteren zentralen Konzepte von Konfuzius ist einfach Bildung, Menschenbildung. Und diese Menschenbildung braucht ja bestimmte Gegenstände. Und da glaube ich, ist einfach die Li sind eine Art Grundgerüst, mit dem man schon mal was hat, mit dem man ganz gut agieren und leben kann. Und in diesem Grundgerüst, was so eine Art Gitternetz ist, sind in den Leerstellen, ist das ganze Weiche drin, ist das Gen, wie man mit dem Gitternetz eigentlich dann hinterher spielen kann. Wenn man nur die Riten kann, dann kann man nicht damit spielen, sondern agiert man ein bisschen Hampelmann-artig. Und das ist also, wie gesagt, diese Komplementarität. Ich will aber nicht verhehlen, dass natürlich von anderen philosophischen Schulen aus China genau an der Stelle, nach der Sie jetzt auch gefragt haben, die Kritik an Konfuzius oder dem Konfuzianismus angesetzt hat, dass man nämlich gesagt hat, ihr legt viel zu viel Wert auf Konventionen und das führt zu einer gewissen Erstarrung des Systems, die euch die Flexibilität raubt, um wirklich auf schwierige Situationen reagieren zu können. Konfuzius hätte selber darauf geantwortet, nein, nein, so meine ich das nicht. Für mich, wie gesagt, ist dieses Li-System eigentlich weniger wichtig, sondern das ist eben so eine Grundausbildung, aber dann will ich was anderes von den Leuten haben. Und das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Aber da hat es dann sehr unterschiedliche Formen auch später gegeben, was die Leute daraus gemacht haben. Manche mit einem stärkeren Fokus auf Li, Anstandsregeln und andere mit einem stärkeren Fokus darauf, lieber Regeln mal missachten können, um flexibel zu reagieren.
Das ist ja aber interessant, oder ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so ist, das wäre meine Frage. Kann man sagen, dass es in den Gesprächen von Konfuzius dann hauptsächlich, heute würden wir sagen, praktische Philosophie um Ethik geht, also dass die chinesische Philosophie quasi am Anfang, es ist ja interessant, dass es direkt um diese gesellschaftlichen Fragen geht und auch darum, wie sich der Einzelne verhalten kann. Wenn wir uns die Vorsokratiker anschauen, dann geht es da erstmal damit los, was ist eigentlich das Universum und was können wir glauben und so weiter und so fort. Und dann kommt das ein bisschen später, würde ich sagen, diese ganzen gesellschaftlichen Aspekt in der chinesischen Philosophie oder hier in den Gesprächen hat man das Gefühl, das ist eigentlich sehr modern, also was hier gefragt wird. Oder ist das nicht richtig beschrieben, wenn man sagt, es geht eigentlich hauptsächlich um praktische Philosophie hier?
Ja, ich glaube, die Gespräche des Konfuzius sind zu einem sehr großen Teil praktische Philosophie. Es gibt kleine Enden, an denen Konfuzius auch über andere Dinge spricht. Aber es sind ja viele Aussprüche von ihm berühmt, diejenigen, wo er sagt, wenn du das Leben noch nicht kennst, wie willst du dann über den Tod reden, als ihn ein Schüler über den Tod fragt, oder das Verhältnis zu den Geistern, wo er sagt, naja, respektiere sie, aber halte sie fern von dir oder halte dich fern von ihnen. Das ist im Chinesischen nicht ganz klar, was da gemeint ist. Also es gibt einzelne Stellen, wo Konfuzius auch durchaus sagt, also wenn ich beim Opfer nicht selbst angewiesen gewesen bin, dann zählt es für mich eigentlich gar nicht, weil ich diese spirituelle Stimmung brauche. Aber das sind ganz, ganz selten vereinzelte Passus nur, in denen davon gesprochen wird. Insgesamt geht es sehr stark um praktische Philosophie und um Ethik und um die moralische Ausbildung des Menschen. Und es gibt ja auch diesen berühmten Ausspruch, in dem es heißt, über die wo der Konfuzius eben über die Bildung redet, das kann man wissen, aber wo er über den Himmel oder das Schicksal spricht, oder die menschliche Natur oder das Wesen des Menschen, das können wir nicht hören oder nicht sehen in seinen Gesprächen. Das heißt, da hätte er sich zurückgehalten. Auch da, es gibt einzelne Abweichungen davon, aber es gibt eine sehr starke Tendenz dazu, in den Gesprächen zu sagen, dann beschäftigen wir uns hier besser erstmal nicht.
Gibt es eigentlich, weil es fällt mir jetzt gerade so ein, die Widerrede schon in diesen Gesprächen, weil in den Teilen, die ich jetzt gelesen habe, ist es ja meistens so, es gibt eine Frage und dann erzählt Konfuzius, der Meister, ein bisschen was. Es ist nicht so wie bei Platon, dass wir da wirklich schon so ein Hin, was heißt schon, dass wir da so ein Hin und Her argumentieren haben und dass, sagen wir, die philosophische Erkenntnis wirklich auch geschärft werden muss.
Also das ist sehr wenig. In den Gesprächen des Konfuzius findet man fast keine Widerreden. Es gibt ein paar Stellen, aber eigentlich ist das so, dass das erst bei dem Philosophen Mengzi anfängt, einem Enkel oder Urenkelschüler von Konfuzius, wo man tatsächlich etwas längere, extended Dialoge findet, wo dann tatsächlich auch ein Gegenspieler etwas länger versucht, seine eigene Argumentation gegen den Mengzi durchzuhalten. Sowas gibt es in Gesprächen des Konfuzius nicht. Dazu sind die meisten dieser Dialoge eben auch viel zu kurz und am Ende hat der Konfuzius eben sehr schnell das letzte Wort. Es gibt einen Schüler, der manchmal tatsächlich richtig kritisch, oder es gibt zwei Schüler, die kritisch fragen und die den Konfuzius auch kritisieren. Das sind beides verhältnismäßig alte Schüler des Konfuzius. Der eine heißt Zilu und der andere heißt Zaiwo oder Zuo. Die beide nach der handzeitlichen Auffassung, also der Auffassung, die im 2. und 1. Jahrhundert vor Christus vorherrscht, die Schüler sind, die dann in Nachbarstaaten in Staatsdienst getreten sind und dort untergegangen sind, das heißt zu Tode gekommen sind. Diese beiden, die gelten, die stellen immer mal wieder richtig kritische Fragen. Und der eine, der macht sich sogar an einer Stelle mal über den Konfuzius lustig und sagt also zu ihm, ja, wenn also dir jemand sagen würde, Zhen ist im Brunnen da vorne, würdest du dann in den Brunnen reinspringen? Also, und das ist ja schon eine gewisse Unverschämtheit nach chinesischem Verständnis, dem so redet ein Schüler nicht mit seinem Lehrer. Und Konfuzius gibt dann aber relativ schnell eine schlagfertige Antwort darauf und sagt, nein, nein, also so ist das natürlich nicht. Und dann müssen die Schüler sich wieder zurücknehmen. Insofern, also längere argumentative Auseinandersetzungen mit dem, was Schüler an Einwänden vorbringen können, das finden wir in den Gesprächen des Konfuzius noch nicht. So wie das in platonischen Dialogen der Fall wäre.
Sie meinten, es gibt noch natürlich mehr Themen, Begriffe außer dieser drei, die Sie genannt haben. Könnten Sie vielleicht zum Ende noch ein, zwei vielleicht
Ja, also
vorstellen?
zum Beispiel, ich habe gerade von Bildung gesprochen. Ein zentrales Thema ist Wen. Das ist auf Chinesisch heißt sehr, sehr schwierig zu fassender Begriff. Der heißt sowas wie Schmuck oder Verzierung ursprünglich, Stickerei auf einem Stoff. Und das hängt sehr stark damit zusammen, dass die konfuzianische Vorstellung ist, dass man einen Menschen durch das Aussetzen gegenüber bestimmten zu lernenden Gegenständen veredeln kann. Und das ist ein sehr wichtiges Thema von ihm, von Konfuzius, ob dieses Veredeln gut ist oder nicht. Und da gibt es also, prinzipiell ist es natürlich gut für ihn, Wen kann dann davon, von dem, was ich gesagt habe, abgeleitet auch einfach als Schrift oder als Bildung übersetzt werden. Und das ist ein zentrales Thema, was sich auch durch die Gespräche zieht. Das Gegenstück zu diesem Wen ist ein Begriff, der heißt Zhi. Und dieses Zhi heißt sowas wie der Stoff, auf den etwas aufgetragen werden kann, beziehungsweise die reduzierte Substanz eines, Substanz ist vielleicht zu viel zu aristotelisch formuliert, das Rohmaterial. Und das ist eigentlich auch was Gutes. Also, dass jemand authentisch ist, so wie er ist, das ist etwas, was Konfuzius auch durchaus nicht verwirft. Also diese beiden Gegensätze, die sind von großer Bedeutung. Und die sollte man nicht nicht außer Acht lassen. Ein weiterer sehr wichtiger Begriff ist Zhi, das heißt das Wissen. Also Wissen haben oder auch Weisheit haben. Interessanterweise ist es so, dass in der chinesischen Tradition einen weiteren Begriff für Weisheit gibt. Das ist Sheng, was häufig auch als heilig übersetzt wird und dann in dem Wort für die Weisen des Altertums oder die Heiligen des Altertums, wie es manche übersetzen. Ich halte Weise für besser. Das taucht bei Konfuzius noch ganz wenig auf, aber dieses Wort Zhi, Wissen ausbilden, das ist also eine ganz entscheidende Sache auch. Und das gilt dann später auch als eine der vier Kardinaltugenden des Konfuzianismus, die von ihm aber noch nicht formuliert worden sind. Und komplementär, damit wir diese vier Kardinaltugenden alle zusammen haben, gibt es auch noch das Komplement zu Ren, das in späterer Zeit das Zentrale gewesen ist. Das ist I. Und dieses I, das heißt sowas wie Gerechtigkeit. Und das ist auch eine ganz wichtige Angelegenheit, gerecht sein. In diese Gerechtigkeit spielt aber immer eine moralische Komponente hinein. Das heißt, das ist nicht einfach nur wie ein Automat gerecht sein, sondern das bedeutet, die Situation im Auge haben und ein Gespür dafür, was auch moralisch richtig ist. Das ist die konfuzianische Gerechtigkeit und das spielt durchaus auch in den Gesprächen eine wichtige Rolle. Wo Sie mich gefragt haben nach weiteren Begriffen, also natürlich taucht bei Konfuzius auch schon auf der Begriff, der später zu der Kardinaltugend des Konfuzianers schlechthin geworden ist, nämlich Xiao. Und das heißt die Kindespietät oder aber, wie ich es übersetze, die kindliche Hingabe an die Eltern oder an die Älteren. Und ich habe das Wort Pietät aus meinem Wortschatz gestrichen, weil ich im Unterricht das häufig verwendet habe und dann festgestellt habe, dass die Studenten Pietät eigentlich hauptsächlich aus Pietas und aus Todesanzeigen kannten, aber nicht wirklich in dem Zusammenhang, der im Konfuzianismus gemeint ist, dass nämlich man seinen Eltern Respekt schuldet und diesen Respekt auch fast ungebrochen ihnen darzubringen hat. Diese Tugend, die taucht also schon immer wieder auf, dass dieser Respekt, der nötig ist, den Eltern gegenüber, aber auch den Toten und den den Übernatürlichen.
Da haben Sie ja Respekt den Schülern gegenüber gezeigt, wenn sie dann den Pietätsbegriff nicht mehr weiter gebraucht
Sehr
haben.
richtig. Ich lasse mich manchmal inspirieren.
Ja, ist ja auch nicht schlecht. Meine letzte Frage wäre noch, also wir kennen sicherlich alle diese Spruchhaftigkeit natürlich, also es sind natürlich auch Aussprüche in den Gesprächen, aber dass man in irgendeinem Café irgendwo an der Wand so einen Spruch von Konfuzius irgendwo mal gelesen hat. Mich würde aber interessieren, weil Sie sich da natürlich auch sehr viel mit beschäftigen, wie ist das denn jetzt genau in China? Ist das so, dass die Gespräche von Konfuzius, dass man das so ein bisschen kennt oder dass man da Aussprüche kennt oder dass viele davon einfach geflügelte Worte geworden sind? Oder ist der Text tatsächlich auch heute noch wichtig? Wird er noch neu ausgelegt? Was kann man dazu sagen?
Also der wird auch noch neu ausgelegt, aber vor allen Dingen ist er wirklich ziemlich weit bekannt. Also das ist auch Schulbuchlektüre. Natürlich kennen die Leute nicht alles davon, aber sie kennen erstaunlich viel. Und ich bin immer wieder erstaunt, im Gespräch festzustellen, wie viel von den Gesprächen des Konfuzius in den Köpfen auch moderner Chinesen drin ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass ich glaube, dass das nicht immer so gewesen ist. Also als ich als Student in China war, in den 80er Jahren, hatte ich den Eindruck, dass über die Gespräche des Konfuzius kaum jemand gesprochen hat. Und das ist erst allmählich wiedergekommen. Dann im Lauf der 90er und 2000er Jahre, da gab es eine richtige Konfuzius-Begeisterung. Und die hat sich, die ist nicht, die hat nicht aufgehört. Und insofern heute ist es tatsächlich so, dass Sie also sehr, sehr viele Leute finden, die Konfuzius sehr gut kennen und die auch, sagen wir, eine emotionale Bindung an diesen Text haben, wenn sie auch natürlich nicht immer das, was ich da in meiner Übersetzung mache, alles so verinnerlicht haben. Die sagen zu mir natürlich auch immer, ah, du hast das ja viel tiefer studiert als ich. Ich bin halt Sinologe und das ist meine Aufgabe und nicht jeder Chinese ist Sinologe, sondern es ist eher auf dem Level, wie wir
vielleicht einzelne Bruchstücke aus dem Faust kennen oder so, wo man einfach einen Aha-Effekt hat, wenn man das hört. Manchmal gar nicht
Ja.
weiß, dass es überhaupt aus dem Faust ist, aber das ist
Stimmt, Wilhelm Tell durch
der
diese
Rolle.
hohle Gasse
Aber
und sowas, ja.
so funktioniert das, ja.
Ja, was würden Sie als letzte Frage Interessierten empfehlen? Wie nähert man sich am besten Konfuzius, also wenn man noch nichts weiß und man möchte jetzt anfangen?
Also zunächst mal würde ich sagen, nehmen Sie sich mein Buch und versuchen Sie das zu lesen. Nehmen Sie aber am besten auch noch ein anderes dazu, vielleicht die Übersetzung von Richard Wilhelm. Also ich glaube, man sollte sich nie zu sehr an eine Person halten, was die meint. Also ich habe meine persönliche Meinung in dem Buch vorgetragen. Ich glaube auch, das gut begründet zu haben. Aber es gibt andere Auffassungen zu diesem Text. Und deswegen sollte man vielleicht auch gucken, immer parallel, was in älteren Übersetzungen da drin gestanden hat. Und ja, wie nähert man sich dem sonst? Also, ja. Was soll ich dazu sagen? Also, ich habe eine Reihe von Kollegen, die auch zu Konfuzius schreiben. Es ist schwer zu sagen, was da eine Auswahl zu treffen, was man lesen muss. Wenn man Englisch liest, gibt es natürlich viel, viel mehr, als wenn man deutsche Hinweise haben möchte. Wolfgang Kubin hat eine kleine Ausgabe von ausgewählten Sprüchen im Herder Verlag herausgebracht. Und der Kollege Heiner Rötz in Bochum hat einiges eher Philosophisches zu den Gesprächen von Konfuzius geschrieben. Diese Namen würde ich zirkulieren, sagen. Dann kann man sich ein Bild zusammensetzen aus den verschiedenen Leseweisen.
Dann ja, vielen Dank noch für diese Tipps und ja, Herr van Es, vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke zu Konfuzius und den Gesprächen.
Ja, nichts zu danken. Dann danke ich Ihnen.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extrafolge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister. Wir reden über Philosophie. Lasst euch nicht verjagen.